Ich gehe jetzt gerade fließend weiter mit der Predigt. Das ist der erste Teil des Predigttextes. Es gibt heute einen längeren Text. Römer 13, der Römerbrief ist so wunderbar. So, und Römer 13, auch schon 12, ist so praktisch, so ganz aus dem Leben. Bleibt niemandem etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, der Begierde keinen Raum geben, Entschuldigung, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, Liebe deine Mitmenschen oder deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ja, Liebe ist der entscheidende Faktor auch in einer Gemeinde. Es ist natürlich schön, wenn wir lieb sind zueinander. Aber wir verwechseln ja Liebe oft mit guten Gefühlen, dass man sich wohlfühlt und ja, eben gerade in der Schlagerwelt sowieso, oder? Mit der Liebe, das ist dann die Schmetterlinge im Bauch und so. Und Liebe ist aber mehr, Liebe ist nicht nur ein Gefühl und im Kern nicht ein Gefühl. Liebe ist eine Haltung und eine Tat, eine Umgangsform, wie wir miteinander umgehen. Es ist interessant, diese Formulierung, bleibt niemandem etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Ich glaube, diese Formulierung deutet an, dass wir da immer etwas schuldig bleiben. Da werden wir nie ganz vollkommen sein. Gottes Agape-Liebe ist vollkommen. Wir bleiben wahrscheinlich immer irgendwie etwas schuldig. Aber ich finde es auch stark, wir sollen einander sonst nichts schulden. Das Einzige, was wir verpflichtet sind, dem anderen zu geben, ist Liebe. Liebe, was heißt denn Liebe? Liebe heißt das Beste für den anderen suchen. Liebe heißt nicht immer lieb sein. Liebe heißt nicht immer zu allem schweigen, sondern Liebe heißt konsequent das Beste für den anderen suchen. Nun, das ist dann manchmal auch etwas tricky. Die einen Leute, die wissen immer, was für die anderen das Beste ist, oder? Und das kennen wir dann auch. Also es geht natürlich darum, von Gott her zu fragen, was ist das Beste für den anderen und nicht das, was ich finde. Sondern es geht ja immer um die Agape, um die Liebe von Gott. Und hier steht vor allem, was man dann nicht tut, wenn man liebt. Das steht ja vom Gesetz her. Und ich formuliere es mal positiv. Wer liebt, der bleibt treu. Auch wenn mal die Gefühle nicht so überschwänglich sind. Auch wenn die Begierde eine andere Richtung vorgibt. Ich hätte Lust jetzt auf einen anderen Partner und jetzt trotzdem bleibe ich Jesus treu. Ich hätte Lust, ja, eben mal auszubrechen und doch bleibe ich treu. Wer liebt, tut niemandem etwas Böses. Man könnte hier noch lange weiterreden, aber ich gehe schon mal weiter zum nächsten. Aber du musst von hinten schalten. Genau. Bei dem allen seid ihr euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Ich lese jetzt noch etwas weiter, der Text kommt dann später noch projiziert. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufrieden stellen könnt. Als Paulus das geschrieben hat, das war ja die Zeit der alten Römer. Brot und Spiele, so unter der Zeit Neros, das kennen wir von den von den Filmen her, mit den Gladiatorenkämpfen und mit der ganzen Show, die da war, auch mit der Nacktkultur in der römischen Kultur, mit den Bädern und all dem Zeug. Das war eine richtige Ablenkungskultur. Und es war auch der Anfang vom Ende der Römerzeit. Du kannst den nächsten Text, schau mal, ob sie. Es steht hier, dass unsere Rettung jetzt näher ist als das damals, als wir zum Glauben kamen. Ja, das schreibt Paulus, unsere Rettung ist näher. Ja, das war so. Natürlich stimmt das immer. Und wenn wir diese Zeit anschauen für die Menschen, für die Christen damals, war es klar, also die Römerzeit, das ist echt Endzeit. Und es war auch, was die römische Kultur anbelangte, war es wirklich Endzeit. Das war so dekadent, das war so vieles verwerflich, da muss was kommen. Was ist gemeint? Der Tag kommt näher. Ich denke, Paulus meint den Tag, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich nimmt, wenn er kommt und seine Gemeinde evakuiert vor der Wiederkunft. Paulus rechnete damit, das wird bald kommen. Was er nicht wusste, dass es eine sehr lokal begrenzte Endzeit war damals. Es war Endzeit im Römerreich. Aber sehr lokal, die ganze Welt war ja noch nicht entdeckt. Also ganz Amerika, Australien war alles noch nicht entdeckt. Stellt euch vor, dann im 7. und 8. Jahrhundert kam der Islam auf. Die Türken haben den ganzen Mittelmeerraum erobern wollen. Der südliche Teil wurde erobert. In Spanien waren sie, vor Wien waren sie. Das war Endzeitstimmung für die Christen damals. Und doch war es noch nicht das Ende. Also die Menschen, die Eroberungszüge erlebt haben damals, das war so vergleichbar mit dem IS heute, was da in Syrien läuft, Endzeitstimmung. Aber es war bis dahin immer noch irgendwo lokal. Wo stehen wir heute? Ja, in den 70er Jahren war die Ölkrise und die ganze Endzeitstimmung, ich habe das schon erlebt, alter Planet, Erde, wohin und all die Bücher, mit sehr gutem Inhalt, aber auch zum Teil problematisch, weil da eine gerade jetzt Erwartung gezüchtet wurde, die dann wie ins Gegenteil gekommen ist. So viel Endzeitstimmung, jetzt redet eigentlich kein Mensch mehr von diesen doch wichtigen Teil in der Bibel, dass auch Endzeit kommt. Wir haben so viele Informationen, das stumpft uns ab. Ich finde es auch ein Problem. Natürlich interessiert es mich auch, was läuft auf der Welt, aber manchmal überfordert es mich auch. Es ist so viel und wir können ja nicht überall helfen und es erschlägt einem. Und ja, wir leben schon in einer verrückten Zeit. Die Masse wird manipuliert, auch mit den Social Media, mit den vielen Likes. Ich habe letztens in einer Sendung gesehen, wie das mit automatischen Programmen gesteuert wird, dass die Meinungsmache beeinflusst wird. Auch der amerikanische Wahlkampf unter Trump wurde ja ganz stark mit den Social Media. Das ist eine richtige Kampfführung, richtiger Krieg. Wer gewinnt hier die Meinung? Da werden einfach Tausende von Likes automatisch geschaltet und jeder meint, ja, so, ja, da denkt jeder so. Und so werden Abstimmungen, so werden Wahlen beeinflusst. Das ist unsere Zeit. Wir leben wirklich in einer sehr verrückten Zeit. Jetzt beginnt man da Grenzen zu setzen und diese Social Media in die Verantwortung zu nehmen. Ich bin gespannt, ob man da nochmal die Kurve kriegt oder wo das hinführt. Dann haben wir wirklich auch zum Teil einen militanten Atheismus. Die treten zum Teil recht tough auf. Im Moment ist es gerade wieder etwas ruhiger vor der nächsten Attacke vielleicht. Ja, und auch unsere Gesellschaft, Treue ist ja kein Thema mehr, man wechselt einfach. Diese Multi-Optionsgesellschaft, irgendwie fehlt da das Fundament. Wir sind in einer Gesellschaft drin, die wirklich in Gefahr läuft, schwach zu werden. Schwach und irgendwie das geistliche Immunsystem zu verlieren. Sicher gilt, was hier steht, es ist Zeit, dass ihr auf dem Schlaf aufwacht. Und interessant ist, es steht, die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Also wenn es heißt, kommt jetzt, erwacht mal. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir Aktionen machen vor allem? Es steht hier nichts von Aktionen, es steht nicht einmal von Mission, obwohl das sehr wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir Menschen erreichen. Aber was ist der entscheidende Faktor in dieser Zeit, in der wir leben? Ich glaube, das gilt auch für die heutige Zeit. Und hier steht, dass wir die Werke der Finsternis ablegen sollen und die Waffen des Lichts anziehen sollen. Also es geht darum, wie verhalten wir uns? Entscheidende Antwort, wenn es heißt, kommt jetzt, erwacht endlich, dann heißt es, jetzt benehmt euch als wache Menschen. Nicht als Schläfrige, sondern als wache Menschen. Das ist das Entscheidende. Das alles, was im Geheimen läuft. Und ich weiß nicht, was bei euch im Geheimen läuft. Ich kenne euch ja nicht. Und wir kennen einander, gell, wir kennen einander schon. Aber wie gut wir einander wirklich kennen. Letzthin habe ich so von einem Komiker gehört, ja, es ging da um Porno und so. Und dann sagte er, ja, die meisten Männer machen ja, schauen ja solche Dinge. Und dann sagte er zu den Frauen, schaut mal den Browserverlauf eures Mannes an. Wenn der ja gelöscht ist, dann macht er's. Ja, ich denke, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt vieles, was wir uns eigentlich schämen, was wir verstecken. Wir tun es trotzdem, weil wir es irgendwie nicht lassen können, aber das soll der andere ja nicht merken. Sonst ist da irgendwie etwas hinter der Fassade nicht mehr gut. Und wisst ihr, das lähmt uns. Wenn wir im Hinterstübchen mit einem schlechten Gewissen leben. Mir fällt das immer wieder auf in der traditionell katholischen Kultur. Ich schimpfe nicht über den einzelnen Katholiken. Das sind Menschen, die es gut und richtig meinen. Wenn ich schimpfe, dann geht es um die Lehre. Um gewisse Ansätze, die da schon seit Jahrhunderten die Menschen prägen. Und etwas prägt ganz stark der traditionelle Katholik. Er darf sündigen, aber er muss wenigstens ein schlechtes Gewissen dabei haben. Stimmt's? Und hier seht, legt das ab. Nicht einfach das gut, das schlechte Gewissen kultivieren, sondern diese Dinge, die in der Finsternis sind, die nehmen uns die Kraft. Ich glaube, dass der Teufel das bewusst als Waffen einsetzt. Es steht hier als Waffen des Verfinsternis und Waffen des Lichts, oder man könnte auch Werkzeuge sagen. Ich denke, diese Dinge, und das ist ja nicht neu. Es gibt heute einfach neue Methoden. Früher musste man zum Kiosk, um ein entsprechendes Heft zu kaufen. Und das war noch heikel, man könnte ja gesehen werden. Heute kann man das alles zu Hause in der Stube im Internet abrufen und man bleibt da so schön anonym. Deshalb ist es noch schwieriger. Und was schon die Schüler auf dem Schulhof alles auf ihren Handys haben, ich möchte hier nicht einfach moralisieren, es geht mir nicht darum, pfui, das ist alles so schlecht, sondern wir müssen sehen, was das bewirkt. Irgendwie lähmt das unsere Widerstandskraft, wenn wir viele Dinge tun, die eigentlich unser Gewissen belasten, wo wir nicht offen dazu stehen können. Diese dauernde Beeinflussung, ich glaube, das will der Feind, dass wir dauernd irgendwie, ja, dauernd online zum Beispiel, gerade die junge Generation. Ich sage das nicht verurteilend, aber ich sage das manchmal leidend. Das ist zu schwer für die Jungen, nur überhaupt noch ohne Handy zu leben. Dieser Druck, diese Beeinflussung ist so stark. Das ist die Waffe des Teufels, dass er uns immer auf Trab hält und dass wir immer online und immer unter diesem Einfluss sein müssen. Das ist echt schwierig, da drin zu bestehen und darin eine klare Linie zu fahren. Ja, ich denke auch, gerade die ältere Generation schaut vielleicht mehr Fernsehen und da Schwarzwaldklinik und weiß nicht was, ist ja alles so harmlos, gell? Aber die moralische Botschaft, die ist eine schlichte Katastrophe und das zieht man sich jede Woche oder zum Teil jeden Tag rein und irgendwann beeinflusst uns das. Ist doch heute normal, dass jede mit jedem und jeder mit jeder, oder? Das ist der Einfluss der heutigen Zeit. Und ich denke auch, die ganze Flut, Pornoflut, zerstört Beziehungsfähigkeit. Das ist wirklich ein großes Problem. Es sind Waffen, wie biologische Waffen, die den Feind schwächen. Die merkt man eben nicht. Die machen keinen Lärm. Die sind so still. Psychologische Kriegsführung. Und hier steht, wir sollen ablegen und anziehen. Ich habe einfach nur zum dran denken ein paar Zettel gemacht. Ihr könnt das verteilen. Ihr seht hinten und vorne. Es ist bedruckt. Einfach so zum dran denken, dass wir ablegen sollen die Werke der Finsternis und anziehen sollen die Werke des Lichts. Aber zuerst nochmal, was sollen wir ablegen? Ablegen sollen wir das, was uns lähmt. Und es geht hier nicht nur um die verbotenen Dinge. Es geht um die Dinge, die die Gelüste nähren. Es heißt, legt alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Es sind eben auch harmlose Dinge. Ich denke, wir müssen uns immer wieder bewusst sein, was brauche ich? Der eine, der liest stundenlang Magazine über schöne Autos. Das ist ja nichts Böses, gell? Aber wisst ihr, was es bewirkt? Es nährt diese Lust, das muss ich haben. Stimmt's? Oder ich habe letztens ein Beispiel gehört, eine Tochter, die gesagt hat, weißt du, der Vater, der schaut so oft anderen Frauen nach und eigentlich die Mutter leidet auch darunter, aber sie akzeptiert es einfach und er redet stundenlang mit anderen Frauen. Das ist völlig, ich denke, das geht nicht um Sexuelle. Das ist völlig harmlos. Aber ich möchte mal mit dem Mann darüber reden, hey, warum machst du das? Was bringt das dir? Was nährt das? Und oft nährt es irgendeine Lust in mir. Ich habe das Gefühl, das brauche ich. Aber es nährt nicht das, was die Seele wirklich hungert. Die Seele hat, unsere Seele hat immer Hunger, oder? Wie unser Leib auch immer Hunger hat. Es wird jetzt bald schon Mittag, dann kommt wieder der Hunger. Unsere Seele hat auch immer wieder Hunger. Und wir brauchen Liebe, wir brauchen Zuneigung, wir Männer brauchen vor allem Bestätigung. Also dass wir etwas können und etwas sind. Und dann nähren wir diesen Hunger irgendwie mit Dingen, die etwas in uns nähren, aber nicht das Eigentliche. Und wisst ihr, das ist genau das Gleiche. Stellt euch vor, ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel. Eine Frau ist einsam. Und jetzt isst sie Schokolade. Kennt ihr, oder? Ja, was nährt die Schokolade? Den Magen und nicht die Seele. Und wenn wir etwas in uns nähren, was nicht den eigentlichen Hunger stillt, was ist das Resultat? Ein Suchtverhalten. Wenn ein einsamer Mensch oder ein unerfüllter Mann, vielleicht hat er beruflich gerade nicht so Erfolg oder vielleicht ist auch in der Ehe der Sex nicht gerade so, dass wie er sich's vorstellt und er wünscht sich eigentlich Bestätigung als Mann und jetzt schaut er Pornos. Passiert so häufig. Was nährt dieser Porno? Das nährt irgendwie eine Lust. Aber wisst ihr, der Eigentliche, wenn er die Porno schaut, fühlt er sich nachher mehr als Mann. Eigentlich fühlt er sich, gerade wenn er Christ ist, fühlt er sich noch mehr als Versager. Versteht ihr, das nährt nicht das, was ihn wirklich der Hunger treibt, sondern es nährt etwas Verkehrtes und deshalb ist das ein Suchtverhalten und deshalb ist so wichtig, bringt das Zeug ans Licht, redet mit jemandem, mit dem ihr Vertrauen habt und bringt das Zeug ans Licht und nährt eure Seele richtig, lasst euch anziehen oder zieht an, Jesus Christus heißt es hier, das ist so wunderschön. Wie ziehen wir Jesus an? Was sind die Waffen des Lichts? Irgendwie habe ich noch den Römer da. Kannst du den mal durchzappen? Irgendwie geht es von daher nicht. Es geht um die Eigenschaften, die der Heilige Geist bei uns wirkt. Oder nein, die Waffenrüstung, die wir anziehen sollen. Die Rüstung, das sind ja alles Eigenschaften. Wir sind da wieder ganz nah bei unserem Text. Vielleicht kommt es dann nachher noch. Wir sollen Jesus anziehen, die Waffen des Lichts. Da geht es um Friede, Freude um. Jetzt war es gerade. Ja, okay, wir sehen es dann schon noch. Aber letztlich geht es hier darum, dass wir Jesus anziehen. Und ob ich, ja, wir wissen das so theoretisch, gell? Jesus nährt unsere Bedürfnisse. Eigentlich kann nur Gott unsere Bedürfnisse stillen. Jeder gute Christ weiß das, gell? Aber erlebt ihr das auch? Erlebt ihr das auch? Ich musste ganz fest lernen, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Nach was hungert eigentlich meine Seele? Wenn ich wieder gemerkt habe, dass ich irgendwo meinen Hunger stille, da wo es gar nicht meine Seele nährt oder meinen Geist, wo es mein Inneres gar nicht nährt, wo ich nur süchtig werde. Ja, hier sehen wir die ganze Waffenrüstung. Ich muss mal schauen, nach was hungert mich eigentlich? Und ich habe gemerkt, schon als junger Pastor, mich hungert nach Bestätigung. Ich bin eher ein unsicherer Mensch. Und ich brauche Sicherheit. Jetzt ist die Frage, brauche ich einfach die Bühne und die Leute, die applaudieren? Nein, wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche Bestätigung von meinem Vater im Himmel. Ich brauche einen Vater, der mir sagt, du bist okay. Ich stehe hinter dir. Ich trage dich, ich helfe dir. Das ist so wichtig. Aber wie kriege ich das? Ich kriege das nur, wenn ich konkret mir bewusst bin, ja, ich hungere, ich dürste nach dieser Bestätigung. Ich habe gesagt, Vater, ich bin süchtig nach Bestätigung. Ich muss es zugeben, aber ich will nicht von Menschen bestätigt werden, ich will es von dir. Natürlich, wenn ich von Menschen echte, ehrliche Komplimente bekomme, dann nehme ich das auch an. Aber ich will nicht so arbeiten, das soll nicht mein Ziel sein, Bestätigung zu bekommen, versteht ihr? Sondern wirklich, dass dieses bewusste Betteln und Bitten darum, das mache ich nur beim Vater im Himmel. Aber ich muss es lernen, ich musste lernen, für mich, für meine Bedürfnisse zu betteln und zu bitten. Und mir wirklich Zeit zu nehmen, ja, ich sag's jetzt mal, auf seinen Schoß zu sitzen. Wisst ihr, da geht es, irgendwie bleibt ja in mir ein Kind. Jeder Mann steckt ein Kind, oder? Das weiß auch jede Frau. Es darf sein! Das darf sein, aber wir müssen mit diesem Kind an der Hand zum Vater gehen. Und das ist es, legt ab all das Zeug, das euch eigentlich nur kaputt macht und süchtig macht. Und zieht Jesus an. Er ist es, der wirklich unsere Bedürfnisse kennt und stillt. Frag ihn, Herr, was ist es eigentlich, nach was ich mich sehne? Was ist es eigentlich, was meine Seele hungere? Frag ihn, er wird es dir zeigen. Und dann mach's zu einem Gebet. Und dann übe dich darin, deine Seele wirklich zu nähren. Legt ab, was euch zerstört. Es ist Zeit. Wacht auf und nährt euer Herz, eure Seele mit dem, was Jesus euch schenkt. Wir haben das Abendmahl vor uns. Und ich denke, das Abendmahl ist ja ein wunderbares Zeichen. Jesus hat gesagt, nehmt und esst. Das ist eben dieses Angebot. Ich bin das Brot des Lebens. Mein Brot nährt euch. Und das ist dieses Geheimnis. Das Abendmahl hier, das ist nur ein Symbol. Und wenn wir dieses Brot nehmen, dann ist es ein Symbol. Ja, ich möchte Jesus, ich möchte meinen Hunger von Jesus stillen lassen. Ist ein wunderbares Bild. Dieses Brot stillt ein Stück weit den Hunger im Magen. Aber es ist nur ein Symbol. Es ist auch nicht, ja, man wird nicht satt davon. Und ich glaube, das ist auch gut so. Es geht letztlich um den inneren Hunger, den Jesus stillt. Und wenn ich dieses Abendmahl nehme, dann sage ich, Jesus, ich nehme das, was du mir schenkst, für mich in Anspruch. Ich möchte, dass du meinen Hunger stillst. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Wir singen jetzt noch das Lied und dann feiern wir das Abendmahl.